Ahoi, ihr Lieben. Normalerweise reden wir hier über Schiffe, über Routen und solche Dinge. Heute reden wir mal darüber, was eigentlich passiert, wenn eine Kreuzfahrt mal nicht so läuft wie geplant. Ja, der Anlass liegt im Grunde auf der Hand. Wenn wir mal schauen, was in den letzten Wochen passiert ist, da gab es ja nun durch die Probleme im Orient viele Änderungen bei Reisen und man kriegt dann auch immer Fragen mit, was die Leute für Probleme haben. Ich kann da immer gar nichts zu sagen, ja, denn das sollte man natürlich besser mit jemandem klären, der sich da wirklich auskennt. Und das tun wir heute und zwar mit einem Mann, der das so gut weiß eigentlich wie kaum ein anderer in Deutschland. Herzlich willkommen, Kai Rodegra, Rechtsanwalt aus Würzburg.
Hallo.
Spezialist für Reiserecht und dann auch Autor der Würzburger Tabelle, wo also auf über 180 Seiten hier Urteile gesammelt sind aus der Kreuzfahrt. Auf jeden Fall sehr spannend, wie man da rankommt. Sprechen wir noch drüber. Wir machen heute mal den großen Rundumschlag, so habe ich es mal genannt. Aber erstmal würde mich persönlich interessieren, wie sind Sie denn als Jurist zum Reiserecht gekommen? Das ist ja nun jetzt nicht sowas, wo man jetzt so weiß, dass da jeder jetzt einen um die nächste Ecke hat, wo nun einer sitzt, ne?
Ja, das stimmt. Das habe ich einem Kneipenjob während der Studienzeit zu verdanken. Da kam ein Stammgast zu mir, der war Geschäftsführer eines Reiseveranstalters. Und der fragte mich dann eines Tages, er hat so viele Reklamationen vorliegen, ob ich nicht jemanden kennen würde oder gar, ob ich selbst machen könnte, diese Reklamationsfälle mal zu bearbeiten. Ich wäre immerhin Jurist, was ich ja noch gar nicht war. Ich war im zweiten Semester. Und so habe ich mich dann ins Reiserecht eingearbeitet. An der Uni selbst hatte ich das noch gar nicht gehört. Das ist auch nur ein ganz kleiner Programmpunkt im Rahmen der zivilrechtlichen Vorlesung. Und so kam ich zum Reiserecht und habe mich dann richtig reingefuchst in das Thema.
Und in der Würzburger Tabelle geht es ja wirklich ausschließlich um Kreuzfahrt. Sind Sie selber auch Kreuzfahrer?
Ja, gelegentlich schon und das dann mit Leidenschaft. Also hier und da gehe ich schon sehr gern aufs Schiff, aber das hält sich leider zeitlich bedingt in Grenzen.
Ja, klar. Und das ist jetzt ja so, dass man auch andere schöne Sachen machen kann. Es ist ja nicht so, dass man nur diese eine Sache machen kann. Wann war die erste Kreuzfahrt?
Die erste war eine Probekreuzfahrt mit Color Line von Kiel nach Oslo. Da habe ich mal so reingeschnuppert und dann habe ich auch ein bisschen Blut geleckt und dann kam MSC, die erste größere ab Hamburg und dann auf AIDA-Schiffen war ich unterwegs und mit der AIDA habe ich dann anschließend auch einige journalistische Dinge gemacht, Reportagen zum anderen Thema Reisen für Urlauber mit eingeschränkter Mobilität und da haben wir insbesondere die Kreuzfahrten unter die Lupe genommen mit einem hervorragenden Ergebnis und so war ich dann öfter eben mit dem Kussmundschiff unterwegs.
Und wenn Sie nun selber jetzt unterwegs sind, hat man da immer so alles im Kopf, also man geht dann jetzt essen ins Buffet und dann merkt man so, oh, es ist halb kalt, haben Sie da schon im Kopf so? 5% pro Tag, keine Ahnung, nein.
Nein, ein klares Nein. Ich habe eigentlich auch noch nie, wenn ich mich mal so zurückerinnere, so richtig reklamiert, dass es gar vor Gericht ging. Das gab es nie, so einen Fall. Nur einen Fall mal, da war ich auch mit Studenten unterwegs zum Skifahren und da hat in unserer Ferienwohnung der Geschirrspüler nicht funktioniert. Ein super GAU, wenn man mit 6 Jungs unterwegs ist.
Ja.
Und da haben wir tatsächlich reklamiert, haben hinterher auch ein bisschen Geld zurückbekommen, aber das ging nicht vor Gericht.
Ich habe das mal genauso in der Ferienwohnung gehabt vor 3 Jahren oder so, da ging das WLAN nicht.
Oh.
Das ist ähnlich schlimm wie der Geschirrspüler in der heutigen Zeit, aber
das stimmt.
Jetzt könnte man denken, wenn man nun Reiserecht macht, ist man da jetzt bei den Reiseveranstaltern die meistgehasste Person überhaupt, weil man immer derjenige ist, wo es am Ende häufig für den Reiseveranstalter Geld kostet?
Oh nein, das würde ich nicht sagen. Und ich vertrete ja auch beide Seiten. Also ich vertrete ja auch Reiseveranstalter, aber auch den Endkunden, aber natürlich nie einen Endkunden, der gegen einen Reiseveranstalter vorgeht, der bei mir unter den Fittichen ist. Das ist immer die erste Frage. Mit wem sind Sie denn verreist? Nee, und ich gehe das Ganze schon sehr neutral an, habe also nicht von vornherein eine Tendenz, ob ich nun mehr auf Kundenseite bin oder mehr auf Veranstalterseite, sondern es wird alles sehr neutral gehalten, wie übrigens auch die Würzburger Tabelle, die ist sehr ausgeglichen, da finden sich viele Urteile zugunsten der Urlauber, aber auch zugunsten der Reisebranche.
Und ich habe sogar heute generell schon mal von Leuten gehört, die haben geklagt oder sich beschwert und dann kam irgendwie eine Nachricht, dass sie bitte nicht mehr unterwegs sein sollen mit dieser Reederei oder mit dem Veranstalter, dass sie da Verbot bekommen. Haben Sie sowas auch schon mal mitbekommen?
Oh ja, das kriege ich regelmäßig sogar mit und das wundert mich eigentlich ein bisschen von den jeweiligen Geschäftsleitungen, dass man so auf eine Klage, das ist also, wenn eine Klage eingereicht wird gegen einen Reiseveranstalter, reagiert, dass dann tatsächlich seitens der Geschäftsleitung Betriebsleitung klar zum Ausdruck gebracht wird, sie sollen bitte nicht nochmal bei uns buchen. Es kann ja immer mal was schief gehen auf einer Reise und ich finde, dann zu klagen gegen einen Reiseveranstalter, wenn es wirklich um was geht und man sich außergerichtlich nicht einigen konnte, das ist ja nur legitim und da muss man, finde ich, auch als Reiseveranstalter Größe zeigen und nicht irgendwie beleidigt sein und den Reisekunden dann von zukünftigen Reisen ausschließen. Aber möglich ist das.
Die Würzburger Tabelle ist mittlerweile ja so eine Art Standardwerk, kann man schon sagen. Wann war so der Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, ich muss da mal Ordnung reinbringen in diesen Wust sozusagen an Urteilen?
Ich habe lange Zeit doziert an der Hochschule Bremerhaven und da wird schwerpunktmäßig eben im Cruise-Tourismus-Management ausgebildet und darum habe ich mich intensiv mit diesen Urteilen zum Kreuzfahrtrecht, obwohl es dieses Wort gar nicht gibt, aber zu Schwerpunkt Kreuzfahrten befasst und dann kam eben auch die Idee, ach, warum schneiden wir die oder sammeln wir diese Urteile nicht und machen daraus ein Büchlein, aber das Buch ist eigentlich fast nur nebensächlich, denn wichtiger ist die Online-Tabelle, die für jeden kostenfrei einsehbar ist und die ständig erweitert wird.
In der Beschreibung steht der Link, sagen wir auch am Ende nachher nochmal. Und das Ganze ist dann für alle möglichen, ne? Das ist wahrscheinlich für Anwaltskollegen, für Kreuzfahrer, für Veranstalter. Kann man eigentlich ohne Anwalt als Endkunde häufig viel ausrichten, sage ich mal, oder?
Also erstmal sollte, wenn es zu einem Reklamationsfall kommt, es jeder Endkunde selbst versuchen, nicht gleich einen Anwalt einschalten, um mit seinem Reiseveranstalter Kontakt aufnehmen. Es sei denn, es ist irgendein Unfall passiert mit einem Personenschaden, dann braucht man anwaltliche Hilfe. Aber wenn es um eine kleinere Reklamation geht, weil eine Route geändert wurde, jetzt bleiben wir mal bei der Kreuzfahrt, dann sollte man es zunächst einmal selbst versuchen. Die Veranstalter sind eigentlich auch durchaus auch kundenorientiert unterwegs und bieten Entschädigungen an, nur eben oft nicht genug. Und dann kommen die Anwälte ins
Spiel. Genau. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken auf die letzten Monate, Szenario 1, und ich glaube, das ist das häufigste in den vergangenen Wochen gewesen, der Veranstalter sagt ab, bevor eine Reise überhaupt losgeht, also jetzt im Orient. Ja, habe ich dann überhaupt Rechte oder in so einem Kriegsfall klingt das ja doch so, dass es da vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, oder?
Also wenn eine Kreuzfahrt abgesagt wird, weil vor Ort es schlichtweg zu gefährlich ist, und so war es dann ja auch in den letzten Wochen, dann hat man auch als Kunde Rechte, nämlich insbesondere das Recht, seinen Reisepreis unverzüglich zurückzubekommen. Aber mehr Rechte gibt es da nicht, es sei denn, eine Kreuzfahrt wird viel zu früh vom Reiseveranstalter abgesagt, also schon irgendwelche Kreuzfahrten, die erst im nächsten Jahr jetzt im Raum Dubai starten sollen, das geht natürlich nicht, dann ergeben sich weitergehende Rechte. Aber jetzt bei diesen kurzfristigen Absagen, die ja notgedrungen waren und der Sicherheit aller dienten, hat der Kunde eben nur das Recht, den Reisepreis vollständig erstattet zu bekommen.
Aber unverzüglich, das heißt
14 Tage nach Reiseabsage, das steht im Gesetz drin. Und da muss der Veranstalter sich auch dran halten. Und wenn er diese 14-Tagesfrist nicht einhält, gerät er in Verzug, so nennen wir das. Und dann darf der Kunde sich sogar auch anwaltlicher Hilfe bedienen. Und dann muss der Reiseveranstalter auch Anwaltskosten bezahlen, die dann anfallen.
Jetzt habe ich möglicherweise beim Veranstalter nur die Kreuzfahrt gebucht, habe dann aber noch selbst gebucht einen Flug und Hotel vielleicht noch. Bleibe ich dann da auf den Kosten sitzen in so einem Fall?
Ja, leider. In diesem konkreten Fall, wo eine Reise aufgrund außergewöhnlicher Umstände vom Reiseveranstalter abgesagt werden muss, bleibe ich auf meinen selbst organisierten Anreisen, Kosten, die da entstehen, so muss man es formulieren, tatsächlich sitzen. Und darum jetzt schon mal mein Tipp, sage ich aber bestimmt heute nochmal, dass wenn man zu einer Kreuzfahrt aufbricht und eine Fluganreise hat, das unbedingt im Paket mitbuchen beim Reiseveranstalter. Denn dann ist man schlichtweg besser gestellt, wenn es zu solchen Absagen kommt.
Ja, es ist meistens teurer. Häufig ist es, wenn ich das so ein bisschen beobachte, gar nicht mehr so extrem teuer, wie es vielleicht früher mal war, weil das Fliegen insgesamt teurer geworden ist und diese Veranstalterflüge dann im Verhältnis gar nicht mehr so teuer sind. Aber muss man natürlich im Einzelfall gucken. Kann ich denn Ihrer Erfahrung danach immer davon ausgehen, dass mir der Veranstalter auch immer schon mal das als Entschädigung anbietet, was mir auch zusteht? Oder versuchen die erst mal so ein bisschen so durch, ich will nicht sagen Mauschelei oder Trickserei, da so ein bisschen vorteilhafter davon zu kommen?
Also kein Reiseveranstalter will Geld verschenken und darum fangen die, wenn sie der Meinung sind, dem Kunden steht eine Entschädigung zu, natürlich ganz unten an. Und dann geht es auch ein bisschen zu wie auf dem türkischen Basar. Der Kunde schreibt dann zurück, er ist nicht ganz zufrieden, dann wird noch mal ein bisschen nachgebessert. Aber wenn man dann eben völlig unzufrieden ist als Kunde und der Meinung ist, hier wird wirklich nicht das entschädigt, was nach der Gesetzeslage einem auch zusteht, dann ist der Weg zum Anwalt eben gerechtfertigt oder anwältin natürlich gerechtfertigt. Und dann muss der Anwalt auch mal auf den Tisch schauen.
Und genau, also mir fällt zum Beispiel ein, es wird dann erstmal versucht, vielleicht nur einen Gutschein anzubieten oder so. Wollen Sie nicht einen Gutschein? Nein.
Na klar, ein Gutschein ist natürlich das Günstigste, weil der Kunde dann ja auch beim Veranstalter bleibt und wieder bucht. Aber das muss der Kunde nicht akzeptieren. Also wenn eine Preisminderung gerechtfertigt ist nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, dann bedeutet das eine Bargeldauszahlung der Entschädigung. Gutschein muss man nicht akzeptieren, kann man natürlich akzeptieren.
Jetzt haben Veranstalter also Gästen abgesagt und ja, jetzt wollen die Leute natürlich was Neues machen, fragen dann beim gleichen Veranstalter, Mensch, wenn also jetzt Ohrring nicht geht, ich würde aber jetzt Kanaren machen, dann stellen sie aber fest, gleiche Kabine wäre deutlich teurer. Hat man irgendwie auch einen Anspruch auf eine gleichwertige Reise dann zum gleichen Preis sozusagen, oder?
Also nicht bei den Fällen, wo wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände abgesagt wird. Da ist es nicht so. Möglicherweise sieht es ein bisschen anders aus, wenn aus organisatorischen Gründen seitens des Reiseveranstalters hier eine Reise abgesagt wird. Dann könnte man darüber sprechen, eine vergleichbare Reise, die der Veranstalter dann anbietet als Abhilfe, die darf dann nicht mehr kosten. Aber das entscheidet dann der Einzelfall. Aber in diesen speziellen Fällen, die wir jetzt hatten, bei Dubai und Abu Dhabi und diese ganzen Startorte ist es nicht so. Wenn man jetzt eine Kreuzfahrt im Mittelmeer bucht und die ist teurer, hat man eben Pech gehabt.
Und dann hat man Reisen abgesagt mit diesen Schiffen, die im Golf da festlagen. Und jetzt sagt man bei einigen Reisen, wir hatten die zwar abgesagt letzte Woche, aber auch wir würden die jetzt doch stattfinden lassen. Wir haben jetzt die Buchung wieder reaktiviert. Das würde ich jetzt vom Menschenverstand sagen, das ist auch nicht so ganz
Da haben Sie einen guten Menschenverstand, ja. Aber im Geschäftsfeld sieht es genauso aus. Einmal abgesagte Reisen müssen nicht zulasten des Kunden reaktiviert werden. Das bedeutet also, der Kunde kann natürlich wieder an Bord gehen und einen neuen Vertrag schließen, aber die einmal abgesagte Reise ist ein Rücktritt seitens des Reiseveranstalters hier in diesen speziellen Fällen und damit ist der Vertrag erstmal aufgehoben. Und alles neu, was man jetzt macht, ist eben ein neuer Vertrag.
Und wenn wir jetzt auf den kommenden Winter schauen, da wollten die ganzen Veranstalter, sei es AIDA, sei es TUI Cruises, die wollten alle im Orient fahren. So, jetzt hat man da aber schon abgesagt, auch wenn es doch so sein könnte, dass man da theoretisch im Winter wieder fahren könnte. So, habe ich da irgendwelche Ansprüche, wenn ich das schon gebucht habe und mir wurde abgesagt?
Ja, das könnte durchaus sein. Das war zumindest letztes Jahr so. Da haben ja auch namhafte Veranstalter Orientreisen abgesagt. Und das war nicht okay. Das war ein bisschen voreilig. Niemand wusste, wie sich die Lage entwickelt. Und da haben wir speziell auch Kunden vertreten, die sich das nicht gefallen lassen haben. Und da haben wir auch Entschädigungszahlungen bekommen wegen Schadensersatz, wegen entgangene Urlaubsfreude. Das ging nicht mal vor Gericht, das wurde so bezahlt, weil die Reiseveranstalter wohl auch gemerkt haben, da haben wir ein bisschen schnell reagiert. Im Übrigen gilt das auch für den Kunden. Auch der Kunde darf nicht voreilig eine Reise absagen, die jetzt im nächsten Frühjahr starten soll zum Beispiel, weil ja gar nicht klar ist, was dann am Ort des Geschehens los ist. Es muss immer so sein, dass zum Zeitpunkt des Rücktritts feststeht, dass zum Zeitpunkt des Reiseantritts die Reise viel zu gefährlich ist oder erheblich beeinträchtigt wird. Und wenn das feststeht, dann ist ein kostenfreier Rücktritt für den Kunden wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände möglich.
Jetzt ist es ja für die Reedereien im Moment sehr ungünstig, überhaupt in dieses Fahrtgebiet Orient zu kommen, weil sie eben rund um Südafrika wollen. Und jetzt haben aber Leute auch diese Transreisen gebucht, meinetwegen von den Kanaren nach Kapstadt, so jetzt im kommenden Winter. Oder da könnte man ja argumentieren, na, das könnten sie doch aber wenigstens fahren. Das ist für die relativ unvorteilhaft, weil es so eine lange Strecke ist und man müsste dann ja wieder zurückfahren. Aber das ist ja eigentlich was so. Könnten sie eigentlich fahren. Und dann das jetzt absagen, gar nicht so einfach, ne?
Gar nicht so einfach. Und das würde ich als Kunde mir auch nicht unbedingt gefallen lassen. Also Auch die Reisebranche kann nicht voreilig Reisen absagen, wenn gar nicht feststeht, was zum Zeitpunkt des Reiseantritts eigentlich los ist. Und wie die Entwicklung jetzt ist, wissen wir alle nicht.
Ja, was ich gehört habe, es gab einen Anbieter, der hat jetzt im kommenden Winter nun Häfen in der Türkei, oder ich weiß gar nicht, eventuell kann es jetzt im Sommer schon sein, auch in der Türkei rausgenommen, mit dem Verweis auf Spannungen in der Golfregion. Ist das so in Ordnung?
Das halte ich für nicht in Ordnung. Also hier handelt es sich um klassische Routenänderungen, die einen Reisemangel begründen. Und hier kann der Kunde eine Preisminderung geltend machen. Oder sollte die Route erheblich geändert werden, könnte es sogar sein, dass der Kunde ein Rücktrittsrecht hat und von der Reise nicht nur zurücktreten kann, sondern auch Schadensersatz geltend machen kann wegen entgangener Urlaubsfreude.
Und Sie können das wahrscheinlich aus Ihrer Praxis auch bestätigen, dass das eben relativ häufig auch vorkommt, dass Passagiere dann eben auch eine Erstattung bekommen, beziehungsweise eben dann ja beides haben. Also das kommt dann und wann auch mal vor. Also
das kommt sehr oft vor. Auch gerade Routenänderungen sind so der Reisemangel Nummer eins, würde ich sagen, bei Kreuzfahrten. Da ärgern sich Kunden schon sehr drüber, schon allein wenn ein Hafen ausfällt. Denn man bucht ja die Kreuzfahrt aufgrund der Route, also aufgrund des Schiffes und aufgrund der Route, würde ich mal sagen. Und wenn jetzt auf einmal ganz schöne Ziele ausfallen, das ärgert jeden.
MSC und Mein Schiff hatten sich ja, wenn wir jetzt auf den vergangenen Winter schauen, der jetzt abgelaufen ist sozusagen, die hatten sich ja bekanntermaßen dafür entschieden zu fahren, den Orient. AIDA und Costa haben abgesagt. Wenn ich jetzt gesagt hätte als Kunde von Mein Schiff und MSC, so das kommt mir jetzt alles so ein bisschen komisch vor, aber es gab keine Reisewarnung, die hätten nicht unbedingt die Möglichkeit gehabt, dann da kostenlos rauszukommen aus der Nummer, ne?
Nee, hätten sie nicht. Wie ich schon sagte, ja, es muss feststehen, dass zum Zeitpunkt des Reiseantritts die Reise erheblich beeinträchtigt wird oder schlichtweg eine Gefahr darstellt. Und wer jetzt im letzten Herbst zum Beispiel seine Reise abgesagt hat, weil er jetzt im Frühjahr nicht fahren wollte, der wäre auf Stornokosten sitzen geblieben.
Jetzt würden sich Kunden natürlich immer über Kulanz freuen. Wie ist es so Ihrer Beobachtung nach in den letzten Jahren so um die Kulanz bestellt? Ist das was heutzutage seltener ist? Gerade so in Zeiten, wo es ja für Reiseveranstalter ehrlicherweise auch ein bisschen schwieriger geworden ist, ne, das ganze Geschäft.
Also Kulanz kann man schon erkennen bei vielen Reiseveranstaltern. Aber die Kulanz ist eben nicht immer so, wie der Kunde sich das vorstellt und was ihm womöglich auch zusteht nach dem Gesetz. Also da zählt dann wirklich jeder Einzelfall. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Reiseveranstalter nicht taub sind, wenn der Kunde mit einem Ärgernis oder Reklamation auf sie zukommt. Die werden schon vernünftig bearbeitet, die Reklamation, aber eben manchmal oder auch öfter mal nicht zur Zufriedenheit der Kunden. Und darum haben wir ja auch unsere Arbeit.
Wenn wir jetzt mal beim Thema Storno bleiben, aber die Seite wechseln sozusagen, der häufigere Fall ist ja durchaus, dass gar nicht dem Veranstalter was dazwischen kommt, sondern dem Passagier, der dann nicht fahren kann. Also Krankheit, Todesfall in der Familie, Jobwechsel, da gibt es ja grundsätzlich eine ganze Menge, also das ganz normale Leben. Was gilt denn in diesen Fällen grundsätzlich?
Da sagt das Gesetz ganz klar, wenn der Kunde sich vom Vertrag löst und nicht mehr fahren will, storniert, dann darf der Reiseveranstalter Stornokosten verlangen. Und das macht der Veranstalter in der Regel durch seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, indem er dort eben Stornopauschalen aufnimmt.
Da hat man dann diese Prozentsätze, hat jeder schon mal gesehen, was weiß ich, 2 Wochen vorher, keine Ahnung, 90%, 70%, 50%. Kann man das gestalten, wie man möchte, oder gibt es da auch irgendwie Grenzen?
Das kann man nicht gestalten, wie man will. Da gibt es Grenzen und diese werden regelmäßig von Gerichten überprüft. Zum Beispiel kann ich jetzt mal so raushauen, 100% Stornokosten sind nie zulässig, weil der Reiseveranstalter immer irgendwas spart, wenn der Kunde gar nicht reist. Irgendein Ersparnis hat er ja.
Ja.
Und Gerichte prüfen diese Klauseln oft dahingehend nach, ob die Prozenthöhen angemessen sind. Und wenn das nicht so ist, dann fliegen die Storno-Klauseln dem Reiseveranstalter um die Ohren und er muss konkret darlegen, wie hoch sein Schaden ist, weil die Klauseln dann eben nicht greifen. Und wenn er den Schaden dann beziffern muss, muss er auch seinen entgangenen Gewinn beziffern. Und den kann er dann auch tatsächlich vom Kunden einfordern. Aber das wollen die Veranstalter ja nicht. Die wollen ja nicht zeigen, was sie an so einer Reise eigentlich verdienen.
Genau, das lässt man dann lieber außen vor, genau. Jetzt ist man ja idealerweise auch versichert, wenn man auf Reisen geht. Also wenn man eine Versicherung abgeschlossen hat, automatisch passiert das ja in den seltensten Fällen. Sei denn, man hat vielleicht eine Kreditkarte oder was, Reiserücktrittsversicherung. Was sind da aus Ihrer Erfahrung so die häufigsten Probleme im Zusammenhang mit so einer Reiserücktrittskostenversicherung?
Das häufigste Streitpunkt mit diesen Versicherungen ist, wenn es darum geht, wenn jemand aufgrund einer unvorhersehbaren Erkrankung zurücktritt. Da sind die meisten Streitfälle vor Gericht eigentlich, wenn es darum geht, war die Krankheit unvorhersehbar oder war es schon eine chronische Erkrankung? Hat diese Erkrankung wirklich zur Reiseunfähigkeit geführt? Diese Fälle gehen vor Gericht. Es gibt natürlich auch viele andere Versicherungsgründe im Rahmen dieser Reiserücktrittskostenversicherung, die übrigens sehr sinnvoll ist, gerade bei einer Kreuzfahrt, die lange im Voraus gebucht wird und auch teuer ja oft ist, sollte man also haben, so eine Versicherung. Aber die Versicherer, ja, stellen sich manchmal ein wenig auf stur, wenn es dann darum geht, auch zu zahlen.
Und Rücktritt ist ja auch nur eine Sache. Es gibt ja dann auch noch den Abbruch.
Genau.
Der ist nicht immer dabei, ne?
Ist nicht immer dabei, sollte man aber mit aufnehmen. Und der schützt mich dann eben, sollte ich auf der Kreuzfahrt, bleiben wir beim Thema, auf einmal krank werden und nach Hause geflogen werden müssen. Ich breche diese Kreuzfahrt ab und dann stehen ja auch verschiedene Kosten und dann kommt diese Versicherung zum Greifen, dass mir hier der finanzielle Schaden zumindest ausgeglichen wird.
Also wir haben gehört, bei den Rücktrittsversicherungen, es wird diskutiert über die Krankheiten, über die Schwere der Krankheiten. Ja, da kann es ja alles Mögliche heutzutage geben, auch psychische Erkrankungen oder so. Also da guckt man dann schon sehr genau hin. Also ohne Attest geht wahrscheinlich nichts, oder da muss dann...
Da geht's nichts. Wenn man den Versicherungsschaden meldet, man meldet dann ja den Schaden, weil man den Stornokosten ersetzt haben will. Der Reiseveranstalter stellt ja Stornokosten in Rechnung und das ist der Schaden, den die Versicherung übernehmen soll. Und das Erste, was die Versicherung sagt, weisen Sie uns nach, dass Sie wirklich Reiseunfähigkeit hatten wegen einer Erkrankung. Und das geht eben nur durch einen Attest.
Und wenn jetzt der Partner krank ist oder so, das müsste man wahrscheinlich in die Bedingungen gucken, ob sowas auch mit abgedeckt ist, wenn der nicht mit soll auf Reisen. Und
genau, das ist aber meistens abgedeckt, wenn es zu einer unvorhersehbaren, schweren Erkrankung des Partners kommt, des Ehepartners zum Beispiel oder auch eines anderen nahen Angehörigen. Und deswegen ist für den Urlauber die Reise nicht mehr zumutbar. Also der nahe Angehörige liegt im Sterben, womöglich. Dann muss niemand mehr seine Kreuzfahrt antreten und dafür ist diese Versicherung da.
Wenn wir jetzt mal zur Anreise schauen, also wir zeichnen jetzt auf, übermorgen fliege ich selber nach New York, gehe auf ein Schiff.
Sehr schön.
Ja, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich den Flug, habe ich separat gebucht, also unabhängig vom Veranstalter. Und natürlich fragt man sich da schon immer, ne, was ist denn so, wenn der Flug jetzt gestrichen wird, Kerosinmangel kann ja sein, hoffen wir nicht, und ich verpasse das Schiff, obwohl ich einen Tag eher extra losfliege. Habe ich da irgendeinen Anspruch noch gegen irgendwen?
Vielleicht gegen die Fluggesellschaft, aber mit Sicherheit nicht gegen den Reiseveranstalter. Nee. Darum nochmals, ich hatte es eingangs schon erwähnt, unbedingt im Paket buchen, den Flug mit der Kreuzfahrt. Dann würden Sie sich zurücklehnen können und sagen können, liebe Leute, bringt mich anders nach New York. Ich will dieses Schiff noch erreichen. Das ist dann das Problem des Veranstalters. Aber wenn man das getrennt bucht und dann kommt es zu Problemen bei der Fluganreise, dann ist das zunächst einmal das Problem des Reisekunden. Ob der dann gegebenenfalls was von der Fluglinie wieder kriegt, nach den EU-Fluggastrechten zum Beispiel, sei dahingestellt, muss man dann prüfen. Aber vom Reiseveranstalter kriegt man nichts. Für den ist es dann ein No-Show, wenn sie nicht rechtzeitig auf dem Schiff sind.
Ja, aber dass nun die Airline den Preis da der Kreuzfahrt bezahlt, damit ist wahrscheinlich dann nicht zu rechnen, auch wenn Sie sagen, man müsste mal gucken, aber es gibt Fluggastrechte oder ist es in dem Rahmen durchaus möglich, dass es sein könnte, dass die mir dann sogar da die Kreuzfahrt ersetzen müssen?
Kann sein. Wenn ich dem Fluganbieter, also der Airline, einen Verschulden nachweisen kann, beziehungsweise dem Vertragspartner meines Ticketkaufes, wenn ich dem ein Verschulden nachweisen kann, könnte es sich um Schadensersatzansprüche gehen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass der Luftraum geschlossen wurde oder schlechte Wetter zwingt dazu, die Flieger am Boden zu lassen, dann bleiben sie auf den gesamten Stornokosten sitzen von der Kreuzfahrt.
EU-Fluggastrechte, Sie haben es angesprochen. Und da gibt es ja dann auch die zwei Varianten. Entweder ich habe den Flug direkt bei der Airline gebucht oder aber beim Veranstalter? Wer ist denn da bei den Fluggastrechten, würde man jetzt denken, Ansprechpartner ist immer die Airline, aber das stimmt so nicht, ne?
Doch, das stimmt. Bei den EU-Fluggastrechten, die gelten immer nur gegenüber der Airline, mit der ich fliegen soll. Mhm. Der gegenüber kann ich die EU-Fluggastrechte geltend machen. Gegenüber dem Reiseveranstalter kann ich Gewährleistungsansprüche aus dem Reisevertrag geltend machen. Also wenn es jetzt zu einer großen Flugverspätung kommt, kann es 10 Stunden, sagen wir jetzt mal, kann es sein, dass ich beim Reiseveranstalter eine Preisminderung geltend machen kann und bei der Airline eine sogenannte Ausgleichszahlung fordern kann zwischen 250 Euro und 600 Euro, je nach Streckenlänge. Die Airline kann sich vielleicht nicht auf außergewöhnliche Umstände, sprich das Wetter zum Beispiel, berufen, sondern technischer Defekt einer Maschine. Dann habe ich 2 Anspruchsgegner. Aber jetzt kommt die Krux an der Sache. Wenn beide bezahlen müssen, also der Reiseveranstalter eine Preisminderung und die Airline diese Ausgleichszahlung, dürfen die beide gegeneinander aufrechnen. Also wenn die Airline was bezahlt, diese Ausgleichszahlung, darf der Reiseveranstalter sagen, du hast ja schon was bekommen von der Fluggesellschaft und damit rechnen wir jetzt auf und dann ist vielleicht die Preisminderung schon ausgeglichen damit.
Ah, aber das war mir tatsächlich nicht klar. Ich habe nämlich schon mal gehört, dass in solchen Fällen häufig oder manchmal die Airline auch sagt, nö, wir sind da ja gar nicht zuständig, das war jetzt ein Vollcharter von AIDA.
Ja, nein, also es kommt darauf an, wie gesagt, in welchem Flieger Sie sind. Mhm. Und Vollcharter bedeutet ja nur, dass Sie das gesamte Flugzeug für sich gechartert haben, aber nicht, dass Sie die durchfolgende Fluglinie sind.
Nee, also null.
Die Airline bleibt die Airline.
Ach, okay. Ja. Das ist tatsächlich spannend. Das wusste ich auch nicht. Ich hätte immer gedacht, so, ja, mit meinem Halbwissen dann, nee, da ist dann der Veranstalter irgendwie, okay, es ist die Reederei, ja. Ist das mittlerweile eigentlich mit den Fluggastrechten ein gelernter Selbstläufer oder komme ich da eigentlich auch nicht oder schlecht ohne Unterstützung welcher Art auch immer weiter?
Also über seine Rechte als Fluggast kann man viel im Internet nachlesen. Mhm. Fängt an beim Luftfahrtbundesamt. Und wenn es zu Problemen kommt, muss auch die Fluggesellschaft mir tatsächlich ein Faltblatt übergeben und mich über meine Rechte als Fluggast informieren. Und in jedem Flughafen hängen auch die Plakate aus. Ihre Fluggastrechte liest nur keiner durch. Aber sollte man vielleicht sich die Zeit nehmen. Und das ist auch alles recht leicht verständlich. Dafür braucht man kein Jurastudium. Ja. Und dann kann man als Flugpassagier auch seine Rechte geltend machen, die durchaus umfangreich sind, wenn es zur Verspätung, Überbuchung oder Annullierung von Flügen kommt.
Hm. Sind das so Fälle, wo Sie sagen, ja, da helfe ich im Prinzip auch, um sowas einzufordern? Oder sagen Sie, naja, es gibt heute diese Internetportale, wo das automatisiert ist, was übrigens gar nicht so ganz günstig ist. Wie ist das da?
Damit verschenkt der Passagier eigentlich Geld, wenn er die Internetportale heranzieht, weil die wollen Provision haben. Und ein Anwalt ist dann gerechtfertigt oder Anwältin, wenn die Airline auf ein Schreiben des Fluggastes nicht reagiert.
Ah ja.
Und wenn man seine Rechte geltend macht, zum Beispiel auf Ausgleichszahlungen bei einer Überbuchung oder Annullierung oder großen Verspätung, dann brauchen wir ja keine Romane schreiben. Das sind ja 3-4 Sätze, die ich da hinschreibe an die Airline. Und wenn die da nicht reagieren, und so sind die Airlines leider, die schweigen einfach in letzter Zeit, seit ein paar Jahren, dann kann man sich anwaltlicher Hilfe bedienen und dann muss theoretisch die Airline auch die Anwaltskosten tragen, wenn der Anspruch des Kunden begründet ist.
Das klingt für mich so, als ob ich am Ende sogar mehr Geld rauskriege, als wenn ich da gleich zu so einem Portal gehe.
Also beim Portal, die behalten Provisionen.
30% weg.
Ja. Die behalten
Provisionen. Und da würde ich würde die volle Summe bekommen und der Anwalt kriegt das Geld von der Gegenseite, von der Airline.
Richtig, aber nur, wenn es eine sogenannte Verzugslage gibt. Also ich muss vorher als Kunde die Airline selbst anschreiben und sagen, zahlt mir meine Ausgleichszahlung bis zum dann ein Datum nennen. Und wenn die Airline dann nicht reagiert, dann ist eine sogenannte Verzugslage eingetreten und dann darf ich mir anwaltlicher Hilfe bedienen.
Aber okay. Also das klingt, naja gut, das klingt jetzt für mich so, als würde ich niemals dann so ein Portal da benutzen. Aber gut, ich meine, Sie, das sind Ihre Konkurrenz, wenn man so will, aber das klingt ja so viel.
Ja, Konkurrenz nicht. Man hat halt dann überhaupt keine Arbeit über so ein Portal.
Ja.
Da lädt man einmal was hoch und wartet ab. Und beim Anwalt, der will mit Ihnen reden, da müssen Sie eine Vollmacht unterschreiben. Sie müssen erstmal selbst den Brief hinschreiben, aber dafür Geld sparen. Also ich rate eigentlich dazu.
Das ist ja irre.
Ich vertrete viele wegen Fluggastrechte. Das ist,
also das Schema ist ja, F. Das ist ja, ja. Das finde ich auch sehr überraschend, weil das denkt man nicht. Ja. Das denkt man nicht, dass das unter Umständen am Ende vorteilhafter ist. Weil, ja, gut, die sind natürlich marketingmäßig sehr stark, ne? Und dann, das ist natürlich, aber, und dann denkt man so, ja, ne, dafür zum Anwalt, ne, aber doch, ja, okay. Aber wirklich spannend. So, anderer Fall. Flug fällt aus. Ja, ich reise mit dem Taxi zum Hafen, habe dann vielleicht 800 Euro Kosten, weil ich jetzt vielleicht aus NRW nach Hamburg oder so muss. Bekomme ich das wieder? Kommt dann wieder auch wieder drauf an, ne?
Also auch da besser den Flug mit im Paket buchen. Ja. Aber wenn der Flieger jetzt so ausfällt und ich nehme dann vorschnell das Taxi, eigentlich muss die Fluggesellschaft mir nach den EU-Fluggastrechten, wenn die dann gelten, also für jeden Flug ab Deutschland gelten die, einen zeitnahen Ersatzflug stellen. Wenn die das nicht macht, darf ich mir selbst einen Ersatzflug buchen. Wenn es jetzt aber gar keinen Ersatzflug gibt und ich muss dieses Schiff erreichen, dann können wir über eine alternative Beförderung und deren Kosten reden. Aber da wird innerhalb von Deutschland oft von der Fluggesellschaft auf die Bahn verwiesen und dann kriege ich einfach ein Bahnticket oder kann mit meinem Flugticket mit der Bahn reisen. Mhm. Jetzt also vorschnell ein Taxi nehmen würde ich nicht.
Ja. Jetzt haben wir also diesen Fall, ich habe beim Veranstalter die Kreuzfahrt gebucht, buche nun selber auch noch den Flug auf eigenes Risiko. Muss ich da, gibt es da irgendeine rechtliche Spanne, auf die ich achten sollte, wie weit der Flug ist von der Kreuzfahrt, oder ist das, was ich persönlich einfach entscheiden muss, von meinem Gefühl her, in Anführungsstrichen, weil das da keine...
Sie haben es schon gesagt. Ja. Also der Passagier trägt das Risiko, das Schiff also, rechtzeitig zu erreichen. Ich würde bei einer Eigenanreise zum Schiff immer eine Vorübernachtung mit einplanen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Falls doch der Flieger ausfällt, und wenn es im Paket ist, ist es ja wurscht. Wenn der Flieger dann ausfällt, ist der Reiseveranstalter in der Pflicht. Aber als Individualreisender, wenn ich den Flug separat buche, am besten eine Vorübernachtung einplanen.
Ja, also ich würde so, also persönlich, so wie ich es handhabe, bei der Kurz- oder Mittelstrecke, da würde ich immer zusehen, ja, einen halben Tag doch eher anzukommen. Also was weiß ich, vormittags nach Mallorca zu fliegen, wenn es spätabends losgeht. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen privat. Das ist immer eine eigene Abwägung. Ne? Jetzt klar, bei New York, da natürlich eine Nacht vorher, anders würde das nicht gehen. Aber da bin ich dann auch schon wieder so ein bisschen nervös, dass ich denke, na, wenn das jetzt schief geht, dann wird das schon ganz schön stressig, weil aus irgendwelchen Gründen, weil Umstieg in Helsinki, man kriegt das irgendwie nicht hin. Und das ist dann natürlich so ein bisschen so eine Sache, ne? Dann hat man den ganzen Stress, ja. Also das ist dann so ein bisschen schwierig.
Gerade wenn Sie über New York reden, da kann es ja auch bei der Einreise Probleme geben.
Ja.
Weiß man heute auch alles nicht. Und da braucht man vielleicht einen Zeitpuffer, um doch noch einreisen zu können in die USA. Und darum würde ich da erst recht mit Vorübernachtung anreisen.
Vielleicht besser noch entspannter ist es dann mit zwei Vorübernachtungen, muss man ehrlicherweise sagen.
Und New York
sagen.
Ist ja natürlich eine Reise wert.
Ja, wobei sie zahlen heute, da Unterkunftskosten sind so teuer wie die ganze Kreuzfahrt heutzutage. Nein, nicht ganz, aber was natürlich auch so ein Fall ist, der gerne mal vorkommt, gesetzt den Fall, ich habe Pauschalreise, Kreuzfahrt inklusive Flug. Jetzt ist der Koffer nicht angekommen. Großes Problem, weil auf dem Schiff, ich habe es einmal erlebt, Da konnten sie nicht mal Unterwäsche kaufen an Bord. Haben die dann nicht. Aber wie ist da dann die rechtliche Lage?
Also wenn der Koffer verloren geht, unbedingt sofort bei der Airline den Verlust reklamieren, damit die Airline weltweit nach dem Koffer suchen kann. Es verschwinden jedes Jahr, der Schätzung, 30 Millionen Koffer weltweit. Aber 99% tauchen binnen kürzester Frist wieder auf. Aber die müssen eben auch gesucht werden. Und darum nochmal auch jetzt hier, hoffentlich pauschal gebucht, die Fluganreise zum Schiff pauschal gebucht, dann ist der Reiseveranstalter mit in der Pflicht, auch den dann informieren und dann kann man sich zurückhaltend Ersatzkleidung auch kaufen für den Zeit ohne Koffer. Mhm. Da gibt es aber Haftungshöchstgrenzen, das geht nach internationalem Recht, das liegt bei 1519 Sonderziehungsrechte, das ist eine künstliche Währungseinheit und da wird umgerechnet, das sind so ungefähr 1850 bis 1900 Euro. Das bedeutet aber nicht, dass man mit dem Geld jetzt losgehen kann und sich einkaufen kann, sondern man muss sehr zurückhaltend einkaufen, Hygieneartikel und Kleidung, wirklich zurückhalten. Es kommt auch auf die Reiseart an. Mhm. Und dann kann man hinterher diese Kosten beim Reiseveranstalter und auch bei der Airline, je nachdem, zur Erstattung einreichen. Belege unbedingt alle aufbewahren.
Koffer auf dem Rückflug, da ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, weil ich dann zu Hause bin und dann wird gesagt, so, na, da hast du doch alles.
Richtig, oder? Also wenn der Koffer nie wieder auftaucht, kriegt man den natürlich auch ersetzt.
Klar, ja.
Aber zu Hause hat man ja in der Regel noch mal eine Zweitgarnitur und auch noch eine Zahnbürste. Ja. Da geht's dann nicht.
Ja, ja, ja. So, wir sind also an Bord, die Reise läuft und dann stellt man fest, so, ja, es ist dann doch einiges anders, als ich es mir vorgestellt habe. Wenn wir mal bei der Kabine anfangen, Lärm kann ja sowas Typisches sein, ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Klimaanlage habe ich schon mal gehabt, übermäßig laut, oder natürlich beim Schiff Maschinenlärm. Wer legt denn fest, was da akzeptabel ist oder mit was muss ich denn akzeptieren?
Ja, beim Lärm auf dem Schiff ist es immer eine Problematik, da einen Reisemangel nachzuweisen. Es muss also unzumutbarer Lärm sein und es darf kein schiffstypischer Lärm sein. Also Motorenlärm oder auch gewisse Geräusche von der Klimaanlage muss man entschädigungslos hinnehmen. Auch Geräusche, die dadurch verursacht werden, dass so ein Schiff ja ein Stahlkörper ist. Und wenn zwei Decks über mir das Sonnendeck ist und da werden die Sonnenliegen hin und her geschoben, das hört man zwei Decks tiefer und das ist dann kein Reisemangel. Also ist dann wirklich sehr schwer oft nachzuweisen, hier lag unzumutbarer Lärm vor, da muss man sich dann Zeugen suchen, vielleicht auch mal ein paar Aufnahmen, Handy, Filme drehen mit dem Handy, dass man da die Geräuschkulisse mit drauf kriegt, aber das ist dann auch immer nur so ein schwacher Beweis. Mhm. Wichtiger sind dann auch, wie gesagt, die Zeugen, die dann sagen können, da war ein Durchschlafen in der Nacht gar nicht möglich, weil viel zu viel Lärm war.
Mhm. Was auch vorstellbar wäre, durchgelegene Matratzen zum Beispiel.
Ja, das ist oft subjektiv.
Ja.
Sehr schwer, das nachzuweisen. Ach. Aber wichtig ist, in allen diesen Fällen sofort reklamieren. Das ist immer das Wichtigste. Das steht auch im Gesetz. Der Reisekunde kann hinterher nichts verlangen, wenn er vor Ort nicht reklamiert hat. Also wenn so ein Problem auftaucht in der Kabine, gerade mit durchgelegenen Matratzen zum Beispiel, das merkt man ja nach einer Nacht, sofort zur Rezeption gehen und sagen, ich möchte eine andere Matratze haben.
Mhm. Wobei ich immer so vom Gefühl sagen würde, diese großen Anbieter, das sind Konzerne, börsennotiert, da ist eigentlich alles professionell geregelt. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich irgendwo in irgendeinem Land bin, in irgendeinem Hotel. Da gelten eigentlich andere Standards, würde ich denken. Also ich würde denken, dass man bei den Reedereien, dass da vielleicht solche Sachen gefühlt weniger auftauchen. Aber das ist nur so eine subjektive Annahme.
Kann ich nicht so bestätigen. Nee. Also auf dem Kreuzfahrtschiff können eigentlich alle Mängel so vorkommen wie auch im Hotel und zusätzlich noch andere wie Routenänderungen. Das gibt es im Hotel ja nicht.
Nee.
Aber wir haben eigentlich alles an Mängeln auf dem Tisch, was sie auch in einem Hotel zu beklagen haben.
Ja, 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 okay, tatsächlich. Ja. Also es ist nicht so, dass es jetzt spürbar weniger wäre, wie ich vermutet hätte. Okay, jetzt kann es passieren aufgrund Überbuchungen oder wie auch immer. Oder aber es hat, keine Ahnung, meine Kabine einen Wasserschaden gegeben, der Veranstalter kann mir die Kabine nicht mehr geben und jetzt hat er nur noch statt Balkon eine Innenkabine. Muss ich sowas auch schlucken oder kann ich da sagen, so Freunde, also.
Also grundsätzlich ist so, wenn man nicht die gebuchte Kabinenkategorie bekommt, die man gebucht hat, sondern eine schlechtere, liegt ein Reisemangel vor. Und wenn es so krass ist, dass ich von einer Balkonkabine in eine Innenkabine verfrachtet werde, steht mir hier ein Kündigungsrecht zu. Also ich muss diese Reise gar nicht mehr antreten oder kann dann auch vom Bord gehen. Ich würde es zum Beispiel machen, weil ich in einer Innenkabine verrückt werden würde. Also ich brauche den Blick nach draußen, auch die Frischluftzufuhr. Und ich würde in einer Innenkabine, glaube ich, durchdrehen.
Mhm.
Und wenn das jemand anders auch so empfindet, man bucht ja auch extra deswegen die Balkonkabine, dann muss man hier die Reise nicht antreten.
Und habe ich da dann auch Anspruch auf die entgangenen Urlaubsfreuden in so einem Fall?
Ja, das kennt nur das Pauschalreiserecht. Eine Kreuzfahrt ist immer eine Pauschalreise. Mhm. Und da gibt es tatsächlich den sogenannten Schadensersatzanspruch wegen entgangener Urlaubsfreude. Den gibt es dann, wenn eine Reise ganz erheblich beeinträchtigt war. Und die Rechtsprechung sagt da, wenn Minderungsansprüche von 50% oder mehr vorliegen oder eine Reise gänzlich ausfällt, vereitelt wird, dann kriegt man diesen Schadensersatz zusätzlich zur Preisminderung zum Beispiel. Mhm. Das ist so eine Art Schmerzensgeld für die Seele, sag ich.
Ja.
Weil man ja traurig ist und frustriert. Und dann gibt es oben nochmal Geld obendrauf.
Also dieser konkrete Fall, was weiß ich, Umbuchung vor Ort, meinetwegen erst von Balkon auf Innenkabine. Ich sage, nee, ich gehe ganz runter, kriege den kompletten Reisepreis wieder. Und dann darüber hinaus könnte ich dann noch Ansprüche geltend machen, eben, weil man sagt, ja, ja, sorry, ich habe mir extra Urlaub genommen, das ist ja extrem ungünstig, muss
man sagen.
Ja.
Und in einem solchen Fall würde ich sagen, zwischen 50% und 100% des Reisepreises nochmal als on top obendrauf.
Mhm. Ja, spannend. Gerüche, Sauberkeit, das sind ja auch immer so Themen. Gibt es da Urteile so in die Richtung?
Viele Urteile gibt es dazu. Bei Gerüchen ist es sehr subjektiv, manchmal schwer nachweisbar. Sauberkeit ist eine Beweisfrage. Also man muss wirklich darlegen können, die Kabine wurde nicht gereinigt oder im Restaurant sah es aus wie in Anführungsstrichen Sau. Mhm. Dann muss man da Fotobeweis führen und dann kann man hinterher auch reklamieren.
Jetzt ist Essen natürlich immer ein wichtiges Thema auf einer Kreuzfahrt. Da ist ja ganz viel denkbar. Also Essen am Buffet ist kalt, Getränke ohne Kohlensäure, Nutella gibt es nur am ersten Morgen und gibt es dann auch nicht mehr. Kann man sich vieles vorstellen. Ist Essen auch Thema bei Streitigkeiten oder kommt das gar nicht so häufig vor dann?
Doch, wie im Hotel ist auch die Verpflegung an Bord durchaus ein Streitthema. Und da kommt es immer darauf an, was wurde geschuldet, was wird also versprochen im Rahmen der Reiseausschreibung, im Katalog, im Internet, auf dem Flyer. Ist es Buffetform oder soll es serviert werden oder gibt es Kindermenü oder gibt es vegan, vegetarisch? Da schaut man erstmal nach, was wird versprochen, was habe ich tatsächlich erhalten und wenn ich nicht das bekomme, was versprochen war, dann liegt ein Reisemangel vor.
Okay, wobei jetzt keiner natürlich vorher versprechen wird, so es gibt Lachs oder so, sondern das ist dann was. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein YouTube-Video sehe, wo ich gesehen habe, auf dem Schiff, da hat jemand Lachs bekommen, den gibt es bei uns nicht. Das reicht jetzt noch nicht, deinen Anspruch zu begründen. Sozusagen, ja. So, nun gibt es auch an Bord von Schiffen unter Umständen dann und wann mal Krankheiten wie Magen-Darm-Ausbrüche, Noroviren. Habe ich da irgendwelche Ansprüche, wenn ich mich da in so einem Umfeld, wo es dann gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass ich mich auch anstecke, habe ich da dann irgendwie einen Anspruch oder habe ich dann wirklich Pech gehabt?
Ja, das ist oft sehr schwer. Das ist halt eine Beweisfrage. Und da wird oft argumentiert von den Reiseveranstaltern, sie können sich das ja schon mitgebracht haben, diese Erkrankung, die sie mit an Bord gebracht haben. Mhm. Kann im Flieger passiert sein, kann auf dem Flughafen passiert sein. Das kann auf irgendeiner Toilette passiert sein, die sie zwischen Flughafen und Hafen noch benutzt haben. Mhm. Das ist sehr schwer. Da gilt es auch wieder, Zeugen zu befragen an Bord. Sind sie auch erkrankt? Denn da hat die Rechtsprechung den sogenannten Anscheinsbeweis entwickelt. Bedeutet, wenn eine hohe Anzahl anderer Kreuzfahrturlauber oder im Hotel geht dasselbe, auch erkranken, dann spricht der Anschein dafür, dass die Ursache dafür im Hotel oder Kreuzfahrtschiff gesetzt wurde. Also um mal eine Zahl zu nennen, wenn 25-30% aller Hotelurlauber oder Kreuzfahrturlauber erkrankt sind, dann spricht eben der Anschein dafür, dass hier an Bord oder im Hotel was nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Bei der Verpflegungszubereitung zum Beispiel.
Und dann ist das unter Umständen für den Veranstalter gar nicht so lustig?
Sozusagen. Dann wird es teuer für einen Veranstalter, reden wir über eine Preisminderung, dann reden wir über Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude, reden wir aber auch über ein Schmerzensgeld. Mhm. Weil ich liege ja womöglich ein paar Tage im Bett und suche mehr die Toilette auf als schöne Reiseziele.
Mhm. Dann der Klassiker auf so einem Schiff, da kann ja alles Mögliche passieren. Der Pool ist 3 Tage vielleicht geschlossen, weil man sagt, so ja, der soll jetzt aber gestrichen werden, angemalt werden oder das Spa ist geschlossen, Show fällt aus. Sind das auch so Sachen, da ist ja vorher nicht so genau definiert normalerweise, dass man jetzt 7-mal eine Show zu erwarten hat oder so. Das sind ja alles so weiche Faktoren, sage ich mal. Habe ich da auch irgendwelche Ansprüche oder ist das was, wo man sagt, so naja, das wäre nice to have, aber jetzt hast du es halt nicht. Was willst du denn?
Nein, würde ich nicht sagen, dass es weiche Faktoren sind, denn der Reiseveranstalter wirbt ja damit, was auf dem Schiff alles geboten ist. Sei es der Kinderclub, sei es der Pool, sei es die Show, die es jeden Abend gibt. Und wenn es diese ganzen Dinge nicht gibt oder einiges davon nicht, dann liegt ein Reisemangel vor, denn die versprochene Leistung wird nicht erbracht. Und ich kann eine Minderung geltend machen, wichtig aber auch da, ich muss es vor Ort reklamieren. An der Schiffsrezeption beispielsweise, warum ist der Kinderclub geschlossen die ganze Zeit und ich kriege meinen 4-jährigen Sohn oder Tochter da nicht unter, damit hier Abhilfe geschaffen werden kann.
Mhm. Dann sagen die in dem Moment so, ja, uns fehlt Personal, kümmern Sie selber sich um die Kinder.
Dann ist es Pech des Reiseveranstalters, dann muss er dafür gerade stehen ja. Und man kann eine Minderung geltend machen.
Und muss ich mir in dem Moment dann schriftlich geben lassen von der Rezeption oder so? Oder ist es im Grunde...
Ja, ein schriftliches Mängelprotokoll ist immer eine gute Mängelprotokoll, Sache.
Mängelprotokoll, was man selber schreibt? Oder?
Ja, und dann abzeichnen lässt von der Rezeption oder vom Reiseleiter.
Ja.
Auf dem Schiff ist es ja meistens die Rezeption, zu der man geht. Das genügt im Hotel nicht. Da soll man zur Reiseleitung gehen. Aber auf dem Schiff ist es ja oft so, dass die Rezeptionsmitarbeiter genau die Mitarbeiter vom Reiseveranstalter sind. Mhm. Wenn wir jetzt mal IDA nehmen oder TUI Cruises ist zum Beispiel oder MSC. Da genügt das dann. Und ein Protokoll ist immer eine gute Sache, um hinterher beweisen zu können, ich war sofort da und habe reklamiert und mir konnte nicht geholfen werden und es wurde auch noch gegengezeichnet, es wurde also zur Kenntnis genommen.
Mhm. Wobei meine Erfahrung auch ist, dass man auch an Bord ein gewisses Interesse hat, auch Probleme zu lösen, weil die ja auch nicht wollen, dass das dann irgendwie eskaliert und dann sagt die Zentrale so, was macht ihr denn da an Bord? Ne? Also das nur so mal am Rande. Ne? Das ist eben auch was. Und es finden dann irgendwelche Gespräche auch statt mit Hotelmanager und so. Also das kann man alles machen. Ne? Also das ist so, dass da an Bord relativ viel auch schon passieren kann. Da muss man sich, das muss man nicht unbedingt eskalieren lassen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis. Wie ist denn das so mit Mitreisenden? Es kann ja sein, dass ich laute Nachbarn habe. Jetzt haben sie gesagt, so, naja, man muss ja damit rechnen, ist alles aus Metall, dass man da mal was hört. Oder da, bei den Wänden kann man fast sagen, das ist fast Pappe eher, aber kann ich so sehr Metall. So, Gruppe feiert die ganze Nacht. Ist da der Veranstalter verpflichtet, in irgendeiner Form einzugreifen? Oder?
Also fehlendes Benehmen von Mitreisenden, das sind hinzunehmende Unannehmlichkeiten, sei es laute Gespräche oder Handyklingeln oder auch schreiende Kinder. Kinder sind, die rumschreien im Restaurant, das ist nie ein Reisemangel. Das ist einfach, muss man entschädigungslos hinnehmen. Aber wenn jetzt jeden Abend eine Gruppe wild Party macht in der Nachbarkabine und Lärm verursacht und ich beschwere mich an der Rezeption, dann ist die Rezeption auch gehalten, hier einzugreifen, weil in der Kabine ist Party eben nicht erlaubt. In der Diskothek ja, da kann es ruhig laut hergehen, aber eben nicht in der Nachbarkabine. Aber bei einem einmaligen Ausrutscher der Bewohner der Nachbarkabine, hier ist Party angesagt, das ist kein Mangel.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, was Sie sagen mit dem Benehmen der Mitreisenden. Ja, weil das ist natürlich häufig was, wo es Dispute gibt sozusagen. Ne? Also was mich, ich war neulich auf einer Reise, was mich da unglaublich gestört hat, dieses bei einigen sehr weit verbreitete Telefonieren mit Bildschirm ohne Kopfhörer. Wissen Sie, also mit über Lautsprecher. Ja. Fürchterlich, aber kann man nichts machen. Ne?
Das haben sie überall. In der Bahn ist das beste Beispiel.
Oder das Schiffsthema Nummer 1, was auch immer gerade bei den Deutschen immer sehr diskutiert wird, das Reservieren von Liegen mittels eines Handtuches. Das ist auch ist eigentlich auch eine spannende Frage. Manchmal sagen die Reedereien, bitte keine Liegen reservieren. So, ist das rechtlich bindend, wenn die das da ranschreiben? Oder ist das eher die Äußerung eines Wunsches und man hofft, dass die Leute sich benehmen?
Also das Liegenreservieren ist typisch deutsch.
Ja.
Und wenn hier jetzt eine große Anzahl von deutschen Urlaubern morgens um 6 Uhr losgeht auf Sonnendeck und sich alles reserviert, aber der Veranstalter hat Schilder aufgestellt, reservieren nicht zuständig, nicht zulässig, dann muss der Reiseveranstalter auch tatsächlich dafür sorgen, dass die reservierten Liegen, die stundenlang einfach nur reserviert sind, wieder freigegeben werden, also die Handtücher wegräumen.
Ah,
so sehe ich das.
Also das ist auch so ein Thema, wenn man also merkt, so okay, alle reservieren hier und dabei sind doch da Schilder, dann also auf dem Schiff das durchaus auch ansprechen.
Würde ich machen.
An der Rezeption und dann müssen die zusehen. Ja,
würde ich machen.
Da ist ja auch viel vorstellbar. Was ich mir auch vorstellen könnte, es ist nicht erlaubt zu reservieren. Jemand reserviert, legt ein Handtuch rauf, aber auch irgendwie privates Zeug von sich. Hier, die Würzburger Tabelle. Jetzt wird das geklaut. Oder sagt der, ja, wo ist es denn? Dann ist es natürlich auch schwierig, ob ich da noch anspreche.
Das ist dann so ein Einzelfall, der dann problematisch werden kann.
Also von daher. So, jetzt so ein Thema, das möchte keiner erleben, kann auch jeden treffen, und zwar Unfälle, die also entweder an Land passieren dann oder aber an Bord. Macht das eigentlich einen Unterschied, wo mir der Unfall passiert oder?
Beim Unfall kommt es immer darauf an, gehört es zum allgemeinen Lebensrisiko, dieser konkrete Unfall, oder ist er passiert, weil gerade an Bord zum Beispiel eine Verkehrssicherungspflicht verletzt wurde. Und darum macht es natürlich einen Unterschied, weil an Bord ist schneller eine Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstalters verletzt worden, weil irgendwelche schadhaften Geräte zur Verfügung gestellt werden, die da nicht sein sollen, im Spa-Bereich zum Beispiel oder im Fitnessbereich. Mhm. Und an Land ist es so, dass sich da doch eher das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht. Zum Beispiel, wenn ich im Straßenverkehr verunglücke. Ich gehe durchs Hafengelände und irgendein Auto erwischt mich da und fährt mich um. Dafür kann der Reiseveranstalter nichts.
Mhm. Und allgemeines Lebensrisiko ist vermutlich, so würde ich es vermuten, so laienhaft, wenn ich in meiner Kabine im Bad bin, muss ich auch immer damit rechnen, dass so ein Badboden, wenn ich da geduscht habe, dass es rutschig ist.
Kann man wahrscheinlich nicht unbedingt. Wenn Sie nachweisen können, da wurde Material verbaut, was da nicht hingehört. Solche Fälle hatten wir. Ich erinnere mich an einen Fall, ich sage jetzt aber nicht gegen welchen Reiseveranstalter, aber der hatte ein nagelneues Schiff. Und da hat sich herausgestellt, auf dem Sonnendeck ist der wunderschöne Boden, der bei den Duschen vorhanden war, viel zu glatt, wenn er nass wird. Das wurde anscheinend nicht ausprobiert. Und da ist eine Frau ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen. Und da wurde dann festgestellt, dieser Bodenbelag gehörte nicht in den Duschbereich. Der war einfach wie eine Eisbahn. Wurde auch ausgetauscht hinterher. Aber das ist zum Beispiel Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Mhm. Hier musste der Reiseveranstalter dafür gerade stehen.
Und das ist natürlich an so einer Stelle besonders böse, weil man es da dann natürlich nicht erwartet. Genau. Ne?
Aber es kann natürlich im Bad in der Kabine auch sein, wenn da Material auf dem Boden ist, was da einfach nicht hingehört, nur weil es jetzt hübsch aussieht, wurde es verbaut. Dann kann eine Haftung schnell entstehen des Reiseveranstalters.
Ansonsten beobachtet man auf den Schiffen häufig, wenn da irgendwas ist, wenn mal irgendjemand ein Glas runterschmeißt mit Getränk und so weiter auf dem Laufweg. Da sind ganz schnell Leute, dann Crew dabei, die dann da diese gelben Hütchen da aufstellen oder so. Ne? Also die wissen schon, warum sie das tun. Ne?
Genau, das ist aber auch ein guter Punkt. Da gab es auch einen Fall. Morgendliche Deckreinigung mit einem Dampfstrahlgerät. Ist ja eine tolle Sache, soll ja sauber sein. Und da wurden diese Schilder nicht aufgestellt. Und da ist ein Jogger ausgerutscht. Und der hat dann auch Schmerzensgeld und Schadensersatzansprüche geltend machen können und auch durchsetzen können, weil eben diese Warnschilder fehlten. Der hat das nicht gesehen, als er um die Ecke bog, dass da gerade gekerchert wurde. Und schon lag auf der Nase.
Wenn ich dann so einen Fall habe, dass ich dann ausrutsche, dann liege ich da, komme vielleicht gar nicht mehr hoch im schlimmsten Fall. Da habe ich ja erstmal jetzt eigentlich anderes im Kopf, als da überhaupt noch daran zu denken, da meine Ansprüche zu sichern sozusagen. Was sollte ich denn da machen?
Unbedingt auch Zeugen wieder ansprechen, wenn ich noch reden kann. Und jemand ist dann sogar bei mir, der mir geholfen hat, wieder aufzustehen oder wartet, bis der Bordarzt kommt, dass man sich dann den Namen von denjenigen notiert, der dann eben auch sagen kann, wenn wir bei den Warnschildern bleiben, da stand weit und breit kein Warnschild, kann ja auch bei einer Treppe sein oder zum Beispiel so, dass man das hinterher so darlegen kann. Das ist sehr wichtig.
Jetzt kommen wir mal zu den Landausflügen. Gesetzt den Fall, ich habe da nun beim Veranstalter einen Ausflug gebucht, wobei die, glaube ich, häufig draufschreiben, was weiß ich, Reederei XY ist nur Vermittler und das macht dann da der vor Ort dann der örtliche Veranstalter. Wie ist es denn da? So, wer haftet da?
Also da kommt es wirklich drauf an, wer der Vertragspartner dieses Ausfluges ist, nur eine kleine Vermittlerklausel irgendwo raufschreiben, das genügt nicht unbedingt. Wenn dann doch der Reiseveranstalter irgendwie mit seinem Logo mit drauf ist und auf dem Jeep oder auf dem Bus findet sich überall immer wieder dieses Logo vom Veranstalter wieder, dann kann der Kunde eigentlich davon ausgehen, es ist doch ein vom Veranstalter durchgeführter Ausflug. Und wenn dann eben was passiert, ist dann doch der Veranstalter in der Haftung. Also das sind diffizile Fälle, die muss man klein auseinandernehmen und gucken, wer ist denn jetzt mein Vertragspartner, was ist der Anschein, wovon durfte der Kunde ausgehen, wer sein Vertragspartner ist und was ist wirklich passiert. Ist es eine Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht, liegt ein anderes Verschulden des Ausflugsbetreibers vor oder hat sich das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht?
Und das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Kann ich da unter Umständen auch Schmerzensgeld irgendwie bekommen, oder?
Na klar, wer im Rahmen einer Pauschalreise, Kreuzfahrt, zu Schaden kommt, aufgrund eines Reisemangels, der hat nicht nur Preisminderungsansprüche oder Schadensersatz für Kosten, die ihm entstanden sind, Arztkosten zum Beispiel oder ein Rückflug nach Hause, Rettungsflug, sondern auch Schmerzensgeldansprüche. Aber man muss eben genau darlegen können und beweisen, der Veranstalter hat hier Mist gebaut.
Jetzt gibt es ja häufig den Fall, ich mache unabhängig vom Veranstalter einen Ausflug, gehe also an Land. So, jetzt sagt er, das ist ein örtlicher Ausflugsveranstalter, der sagt, ja, wir bringen dich pünktlich wieder zurück zum Schiff. Ich verlasse mich darauf, dann kommt er wieder, man ist zu spät und das Schiff ist weg.
Dann ist nicht der Reiseveranstalter mein Ansprechpartner, dann der örtliche Anbieter womöglich, wenn er auch hier aufgrund seines Verschuldens mich zu spät zum Schiff bringt. Ja. Aber meistens ist man ja im Ausland, es zählt dann das ausländische Recht und womöglich muss ich dann irgendwann auch im Ausland dort klagen. Das ist also ein langer Weg, das muss sich dann jeder selbst überlegen oder ob man lieber ganz schnell die Zeit nutzt, um ein Flugzeug zu organisieren vom Flughafen, was mich in den nächsten Hafen bringt, damit ich da wieder aufs Schiff zusteigen kann.
Okay, also sehr kompliziert. Wenn es so um eine Reisepreisminderung geht, wie kommt man denn eigentlich da zu dem Satz, um den oder den Prozentsatz oder den Tagessatz, keine Ahnung, um den dann da gemindert wird?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die eigentlich auch gar nicht zu beantworten ist, denn es zählt jeder Einzelfall. Ja. Steht nirgendwo im Gesetz drin, wie viel Prozent Minderung ein Kunde kriegt, wenn XY passiert. Also es zählt jeder Einzelfall und letztendlich, wenn der Kunde auch zu mir kommt und fragt, wie viel Entschädigung steht mir hinzu, ist meine Frage oft so, mit wie viel wären Sie denn zufrieden, dass Sie nur noch mit schönen Gedanken an den Urlaub zurückdenken können, wenn es jetzt um kleinere Menge geht, nicht wenn es jetzt um Unfall geht. Mhm. Ne? Eine Route wird geändert zum Beispiel. Und wenn der Kunde dann realistisch sagt, jo, das und das möchte ich gern haben, dann versuchen wir das dann auch durchzusetzen.
Und ein bisschen Orientierung bildet dann eben auch, gibt dann so eine Tabelle, dass man dann eben gucken kann, in dem und dem Fall ist das mal so und so gewesen. Und da wird sich dann möglicherweise dran orientiert, wenn man dann weiß, so, ach naja, das hat schon mal funktioniert sozusagen, dann geht
es in die Richtung. Die Würzburger Tabelle ist ja eine reine Urteilssammlung, aber kein Gericht in Deutschland ist an das Urteil eines anderen Gerichts gebunden.
Ja.
Es zählt also jeder Einzelfall. Es gibt ja auch noch andere Minderungstabellen vom ADAC zum Beispiel, die ist auch sehr umfangreich und gut, oder die Kempner Minderungstabelle zum Reiserecht. Es sind alles immer nur Urteilsaufzählungen, aber eben nicht bindend für Gerichte und auch nicht für die Reiseveranstalter.
Routenänderungen, wir haben es teilweise schon angesprochen, aber das ist natürlich auch so ein typischer Fall. Mir war jetzt auf einer Kreuzfahrt vielleicht ein bestimmter Hafen ganz besonders wichtig und dann heißt es, nee, ja, der wird jetzt nicht angelaufen. Das gibt ja, es gibt mal mehr, mal weniger gute Gründe dann auch, die dann genannt werden. Aber was ist das denn so wert? Also habe ich da auf jeden Fall dann irgendeinen Anspruch, wenn mir da dieser für mich wichtige Hafen fällt? Oder ist wahrscheinlich auch wieder, kommt drauf an, ne?
Na, beim Ausfall eines zugesagten Hafens sehe ich schon per se einen Reisemangel. Und da setze ich immer an, mindestens 50% des anteiligen Reisepreises für einen Tag, nämlich dieser Tag, der betroffen ist, das würde ich als Minderung ansetzen. Und wenn es ein Highlight der Reise war, also es wurde gerade damit beworben, geworben im Rahmen der Reiseausschreibung, dann würde ich auch auf 60% oder 70% gehen. Mhm. Und zusätzlich für den Tag würde ich auch noch ansetzen, Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude in Höhe der Minderung.
Ah, tatsächlich. Ja. Okay. Und da ist dann, dass die Reederei, die kann sich auch nicht darauf berufen, so, naja, war halt windig.
Oder? Doch, ach so, beim Schadensersatz schon, aber bei einer Minderung nicht. Eine Minderung ist verschuldensunabhängig. Das bedeutet, ich kriege die Minderung allein deswegen, dass mir nicht die gebuchte Leistung zur Verfügung gestellt wurde. Grund ist egal. Und beim Schadensersatz kommt es darauf an, kann sich der Reiseveranstalter entlasten. Bedeutet, er kann sagen, ich kann gar nichts dafür, es war schlechte Wetter oder es war Verschulden Dritter oder der Urlauber hat diesen Reisemangel selbst verursacht. Aber das ist jetzt ja bei einer Routenänderung eher Quatsch.
Aber das finde ich spannend. Klar, auf der einen Seite, man wirbt ja auch damit und, lädt sich aus dem Fenster, ich bringe dich zum Nordkap.
Genau.
So, und dann kann ja nicht nur auf der einen Seite damit werben, sondern dann muss man auch so verkaufen. Das ist eigentlich relativ logisch, ne, wenn man dazu drüber nachdenkt. Ja.
Genau.
Also auch ganz spannend tatsächlich. Ja, jetzt, wenn wir mal schauen, wir haben schon gesagt, am besten immer die Dinge auf dem Schiff ansprechen, aber das ist wo viele den Fehler machen, da trauen sie sich nicht oder vielleicht kann man auch kein Englisch sprechen, wenn man auf einem internationalen Schiff ist, aber das ist eigentlich schon immer so das Erste und das ist ein Fehler, wenn ich dann erst hinterher sage, so, ne, ach ja, wie sieht's denn aus?
Ja, das ist ein Fehler, also reklamieren kann der Kunde an Bord, direkt oder er kann natürlich auch, die meisten haben ja E-Mail-Möglichkeiten an Bord, direkt den Reiseveranstalter anschreiben oder auch das vermittelnde Reisebüro, wenn dazwischen ein Reisebüro geschaltet war. Das Reisebüro muss diese Reklamation weiterleiten an den Reiseveranstalter. Also wenn man sich nicht traut, aufgrund sprachlicher Barrieren, dann kann man in Deutschland den Reiseveranstalter direkt anmelden und sagen, liebe Leute, die Klimaanlage meiner Kabine geht nicht, tut was. Mhm. Und dann müssen die von Deutschland aus tätig werden. Das aber einfacher ist es natürlich an Bord, was zu sagen.
Wo Sie gerade E-Mail sagen, da fällt mir auch noch was ein. Internet ist ja auf den Schiffen verfügbar, aber es wird ja nie eine Aussage getroffen, mit was für einer Geschwindigkeit ich da rechnen kann. Das wird in blumigen Worten immer dargestellt. Ja, Starlink, auch das sagt nichts, wie schnell das ist oder wie schnell das zu sein hat. Und ich habe es gehabt auf einer Reise jetzt. Da hatte ich eingeplant, ich will den Tag was auf YouTube hochladen, habe extra so einen Tagestarif mir gegönnt für 40 Euro, Dollar. So, das ging dann alles nicht. So, dann gehen Sie da zur Rezeption. Ja, Internet und Satellit und Sie müssen verstehen. Dann denkt man so, ja, da hatte ich auch so das Gefühl, so irgendwie fühle ich mich so, als ob ich gar keinen Anspruch gegen irgendjemanden hätte, weil die können da so ein bisschen schalten und walten, wie sie wollen.
Ja, da kommt es drauf an, was wurde ihnen versprochen, ja, wie viel Leistung hat das Internet. Ja. Das machen die eben wohlweislich nicht, weil sie es nicht garantieren können. Internet haben sie ja, aber wenn es nicht dafür reicht, einen Film auf YouTube hochzuladen, dann ist das ihr Problem. Dann müssen sie auf den nächsten Hafen warten.
Wahnsinn, das ist nämlich wirklich ärgerlich, weil meine These ist auch, dass zum Teil diese Internetverbindungen da so ein bisschen beschnitten angepasst werden und so, dass nicht alles geht, weil man es auch nicht will, dass dann Leute, sie kennen das ja beim Smartphone, da werden ja heute die Urlaubsfotos gerne mal hochgeladen automatisch so, und weil man das irgendwie alles nicht will, sind solche Sachen unter Umständen da netzseitig deaktiviert und so, und das ist alles, nirgends steht das, und dann haben sie da bezahlt und ja, da ärgere ich mich wirklich, da habe ich wirklich drüber geärgert, also von daher. Und wie gesagt, da habe ich sogar angesprochen und dann, ja, nö, kann man nichts machen. Wir geben es nochmal weiter an den Internettechniker oder was.
Ich befürchte, das wird nicht weitergehen.
Nee, es passiert dann auch nichts. Ne? Also die kennen da nichts. Ja. Ich bekomme ja auch relativ häufig von Leuten irgendwelche Probleme mitgeteilt, die sie mit irgendwas hatten. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, es gibt auch Leute, wo ich das Gefühl habe, so ein bisschen übermäßig viel Streit suchen. Kommt das bei Ihnen auch mal vor, dass Sie dann sagen so, naja, da kann ich Ihnen gar nicht helfen.
Ja, auf jeden Fall. Ich lehne auch natürlich Mandate ab. Mhm. Wenn ich merke, das soll eine exorbitante Forderung geltend gemacht werden oder es soll einfach nur was geltend gemacht werden, um einen an sich schönen Urlaub im Nachhinein refinanzieren, da mache ich nicht mit. Das sage ich dann aber auch so ehrlich. Dann verweise ich an die vielen anderen Anwälte und Anwältinnen, die es in Deutschland so gibt.
Stichwort Rechtsschutzversicherung. Haben wir auch viele, hilft mir die eigentlich was im Zusammenhang mit einer Urlaubsreise?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wenn man zivilrechtlichen Vertragsschutz drin hat, da muss man in seine Police mal reinschauen, dann ist auch für die Reise ist man gut abgesichert. Es gibt auch einen großen Automobilclub in Deutschland. Wenn man da eine bestimmte Premium-Mitgliedschaft hat, sollte man auch mal nachschauen, auch dann ist Reiserechtsschutz drin. Das wissen viele nicht, aber da muss man genau die entsprechende Mitgliedschaft auch haben. Also das lohnt sich auf jeden Fall, weil so Prozesse können ja teuer werden, wenn es vor Gericht landet.
Mhm. Ja, also ich glaube, meine Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer haben jede Menge mitgenommen heute. Und ja, ich glaube, das Gefühl ist jetzt hängen geblieben, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Wer nun nach dieser Folge denkt so, Mensch, ich habe da so einen Fall, den ich zumindest mal prüfen lassen möchte, so wie erreicht man sie am besten?
Übers Internet nachschauen, da sind meine Kontaktdaten drin. Auch einfach bei Google, sage ich jetzt mal, Würzburger Tabelle eingeben. Ja. Da kommt man auf die Seite, auch da stehen die Kontaktseiten drin. Und für eine erste Frage, die nicht zu sehr in die Tiefe geht, so will ich es mal sagen, stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung. Es läuft auch nicht gleich die Gebührenuhr.
Ja, klar, wichtiger Punkt. Aber ich glaube, es kam auch rüber, man muss nicht generell jetzt auch davor Angst haben. Manche haben ja schon Angst, so Gott, kann man sich da überhaupt an den Anwalt wenden? So ist es nicht. Ne? Also, und diese Würzburger Tabelle ist durchaus für eine eigene Einschätzung, würde ich sagen, schon mal ganz gut geeignet, wenn man sich die runterlädt. Hat auch schon der eine oder andere gemacht. Ne?
Wir haben mittlerweile 600.000 Downloads, kostet ja nichts.
Nee, kostet nichts. Wichtiger Punkt auch noch, ja.
Und das ist ganz erfreulich. Da ist man dann auch ein bisschen stolz drauf, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das können Sie auch sein. Also Kontaktdaten sind natürlich auch in der Beschreibung hier vom Video, vom Podcast. Und ja, zwei Dinge vielleicht nochmal zum Merken. Also hebt alles auf. Buchungsbestätigung, Veranstalterkatalog, Reiseunterlagen. Es kann nichts schaden. Also zu viel gibt es da nicht. Und beschwert euch, wenn es um etwas an Bord geht, auch an Bord. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt aber was nicht und ihr kommt da nicht weiter und ihr fühlt euch da so ein bisschen, ich will nicht sagen veralbert, aber ja, dann wendet euch an einen Reiserechtler, unter anderem an Herrn Rodegra. Heute versuchen viele auch mal so ChatGPT. Ist, und das ist wieder ein komplexes Thema, da kommt nicht immer was Korrektes bei raus, ne?
Eigentlich überwiegend Blödsinn.
Ja, überwiegend Blödsinn. Vor allen Dingen, Sie müssen sich mittlerweile auch mit dem Zeug nämlich auseinandersetzen, weil die Leute dann sagen so, Mensch, ich hab da aber, und dann hat ChatGPT was
das
gesagt.
Das ist das
so.
Schwerste, und dann die Überzeugung rüberbringen, ja, dass es gar nicht so ist.
Nee, das ist schwierig, ja. Und der befreundete Anwalt meinte zu mir auch, das macht eigentlich das dann nur teurer, weil er immer mehr damit beschäftigt ist. Und dann, also das ist in dem Fall ehrlicherweise aktuell nicht die beste Idee. Ja, also vielen Dank, Herr Grundreger, danke für den Besuch.
Sehr gerne.
Und schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns eines Tages an Bord.
Und guten Flug nach New York morgen.
Ja, danke, danke. Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, normalerweise würde ich immer sagen, so, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare. In diesem Fall muss man ehrlicherweise sagen, das übersteigt dann meine Kompetenz. Also insofern, ja, ihr wisst, wie ihr die Experten erreichen könnt. Und dann hören wir uns, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.